Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen.
Michael, Ewald. Was ist los? 16er Nummer was? 130 oder 126 oder was?
Du hast doch dein Buch da.
Guck da doch mal rein. 126, aber irgendwann mal habe ich die Buchführung. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist.
Kannst du das vielleicht mal irgendwann mal in eine, wie nennt man das, Tabelle übertragen? Im Computer? Darf man Excel-Tabelle sagen? Nee, Excel-Tabelle ist schon Werbung, ne?
So ein Quatsch. Excel. Weiter. Das ist allgemeiner Sprachgebrauch. Was willst du sagen?
Ich sage erstmal guten Tag. Nachdem ich wieder beschimpft worden bin, ich würde ja falsch gendern. Zuschauerinnen. Ich würde nur die Zuschauerinnen begrüßen und nicht die Zuschauerinnen.
In und außen.
Zuschauerinnen.
Innen und ja, und die außen.
Ich sage jetzt nur noch, wie man das in Hamburg macht. Tag.
Tag zusammen.
Tag.
Genau. Das ist jetzt nicht dein Ernst,
und das
oder?
Ist ein ganzer Satz.
Tag. Also, nachdem wir vorher nicht korrekt weiblich gegendert haben, wirst du jetzt kritisiert, weil du Zuschauerinnen sagst.
Ja, ich habe es, glaube ich, nicht. Ich habe es nicht phonetisch absolut korrekt ausgedrückt. Und da bin ich auch selbstkritisch genug, dass ich da einfach auch den Fehler eingestehe. Ist dann halt so. Entschuldigung.
Das ist nicht dein Ernst, dass du meinst, wir müssten jetzt in Zukunft alle ZuschauerInnen sagen, oder?
Nein, das habe ich ja irgendwann mal gemacht. Wir wollen uns ja heute gar nicht mit dem Gendern weiter aufhalten. Wir haben so viele Themen, also da haben wir haben wenig Zeit. Ich sehe gerade nochmal, weil du ja nicht weißt, welche Ausgabe wir machen. In der letzten haben wir doch wieder eine Nase gehabt. Wen haben wir letztes Mal gemacht? In Nummer 125 übrigens.
Ede?
Da siehst du, du hast ein Gedächtnis, ey, Wahnsinn.
War das nicht so?
Mit wem haben wir denn letzte Woche gesprochen? Der ist auch 104.
Ach, das war Bo. Alles klar.
Stimmt. Ja, Bo hat ein bisschen aufgezogen gegen Leverkusen.
Ja, also erstmal, Michael, muss ich auch mal für alle Zuhörer hier jetzt mal loswerden. Du bekommst von mir das Bundesverdienstkreuz der deutschen Sportjournalisten. Ich möchte jetzt nicht nochmal im Detail, dass du den Leuten reisetechnisch und logistisch beschreiben müssen, was du jetzt wieder für eine Woche vor dir hattest und was du vor dir hast. Ich möchte nur sagen, wenn du es überhaupt schaffst, halbwegs die Wörter hintereinander zu setzen, bin ich schon zufrieden.
Danke.
Ne? Es ist mir scheißegal, ob du es richtig analysierst, ob du noch irgendwelche großen Ideen hast und ob du parteiisch oder unparteiisch bist. Bei dem Spensum, was du abreißt, durch die ganze Republik, rechts, links, vorne, unten. Hut ab. Und dann kommt noch dazu, dass du ja auch eigentlich ein Fußballfan bist und mal ein paar Sachen erleben musst, wo du dich dann fragst, in was für einem Film bin ich denn jetzt hier gerade? Aber gut, lass mal das mal. Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist, heute schon aufzunehmen.
Warum?
Weil ich mich noch nicht so richtig beruhigt habe von dem gestrigen Tag und weil ich gerade erst... Verstehst du, trinke ich meinen Bulletproof-Kaffee und ich habe erst die Hälfte getrunken. Ich weiß nicht, ob
du
das eine gute Idee ist.
Du schwitzt auch schon wieder.
Ich schwitze und ich habe mich A, nicht beruhigt und B, tritt die Wirkung gerade erst ein.
Also ich will jetzt auch nicht lange rumjammern. Du hast das ja nun schon angeschoben irgendwie. Ich habe gefühlt irgendwie mich seit Mittwoch im Fußballknast befunden. Das ist irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl. Ne? Du bist irgendwo im Hotel, dann fährst du da irgendwo hin, kommentierst, fährst wieder zurück, bereitest das nächste Spiel vor. So ist es halt. Ja. Egal, das ist jetzt halt mal so gerade. Und eigentlich ist es ja auch sehr schön, dass ich diesen Job machen darf und nicht irgendwas machen muss, was gar keinen Spaß macht, weil das macht ja immer noch Spaß.
So sieht's aus.
Gestern allerdings war es eine ganz besondere Situation, das wolltest du ja sicherlich auch mit mir besprechen. Im Bundesligaspiel, das ich für DAZN zusammen mit Benny Laut kommentiert habe, wird der Schiedsrichter bekannt gegeben und es ist Patrick Ittrich. So,
ja.
Und ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich jetzt ein Spiel kommentiert habe, wo er pfeift, aber mittlerweile bin ich fast ein bisschen befangen, weil wir sind ihm ja schon, ich möchte sagen, freundschaftlich verbunden. Und es geht ja auch noch darüber hinaus, dass man jetzt nur vorm Spiel mal kurz sich austauscht, sondern man spricht sonst auch mal links und rechts. Wir wären auch fast zusammen zum Derby gegangen, aber dann hat er sich Corona eingefangen. Ja, es ist merkwürdig. Also ich habe mich gar nicht getraut, so richtig das alles über ihn zu erzählen, was ich wusste, dass er irgendwie ja verletzt war und dass er jetzt kriege ich gerade eine Nachricht hier, da muss ich mal kurz wegtun. Meiner Herr. Dass er verletzt war, dass er Corona hatte, dass es sein Comeback ist. Und im Spiel war es natürlich nun auch noch so, dass da einiges los war. Und zum Glück für ihn ist ja alles gut ausgegangen sozusagen. Ne? Und er hat noch eine riesen Berichterstattung heute gekriegt, sozusagen.
Ja, allerdings. Also mein Lieblings-Schiedsrichter-Artikel kommt wöchentlich immer von Alex Feuerherd von Colinas Erben bei NTV. Und ich stehe heute Morgen auf und lese, Schiri Ittrich glänzt, gelingt Hattrick beim Comeback. Colinas Erben staunen. Also Überschrift unserer Rubrik, Patrick Ittrich wird bei seinem Comeback über die Maßen gelobt. Das erfordert natürlich eine genaue Überprüfung.
Sehr richtig, das gucken wir uns nochmal ganz genau an.
So, also der Tenor ist offensichtlich, dass er viermal vor der Situation war, vor einer kniffligen Situation. Also ich muss dazu sagen, zu meiner Entschuldigung, ich war gestern in Hamburg, hab dazu später, ich will es nur mal kurz erklären, dass ich danach ab 15.30 Uhr, 15.45 Uhr mich auf der Autobahn befunden habe, um zurückzufahren. Das hat es mir relativ schwer gemacht, während ich Auto fahre, die Spiele zu beobachten, die gerade an dem Sonntagnachmittag liefen.
Du hast es natürlich verbotenerweise wieder auf deinem Beifahrersitz laufen lassen, wie ich dich kenne.
Ja, natürlich kann ich das nicht gucken, dann würde ich hier jetzt nicht mehr sitzen. Aber ich kann den Kommentar hören, ich sehe, was los ist.
Was los ist. Damit hast du dich selbst entlarvt.
Nein, das ist Quatsch.
Du guckst doch immer mal rüber bei einer Zeitlupe, das kannst du mir doch nicht erzählen.
Wie soll das gehen? Das ist doch Quatsch. Ja. Das geht nicht. Dann fährst du vor den Baum. Und es war gestern Dauerregen und immer noch einige Böen. Nein, das ist unmöglich. Nein, überhaupt gar nicht. Sondern das zu hören, was im Spiel passiert, erleichtert mir zu verstehen, um am nächsten Tag zu kommentieren, worüber wir denn da reden. Denn das sind ja mittlerweile alles gute Fachleute, die darüber reden. Und gestern war ja DAZN-Tag.
Kampftag mit den Großen.
Genau. So, als ich nach Hause kam, Benny und du, das war ja schon, da konnte ich ja schon zumindest zweite Halbzeit ein bisschen reingucken. Aber vorher, alle, die da sprechen und kommentieren, die analysieren das super. Und dann kriegst du eine Vorstellung davon,
was passiert. Warte mal, das muss ich kurz aufschreiben. Ja, alle, die das kommentieren und analysieren, machen das super.
Ja, das ist jetzt ein bisschen zu kurz gesprungen, aber ich bitte gerne.
Also, und wie gesagt, aber wir haben ja auch schöne Spiele bestellt, ne? Und dann auch gesagt, also pro Spiel, aber mindestens 5 Tore.
Wer hat das bestellt?
Na, der Sohn, mein Arbeitgeber.
Okay, ne? Bei euch?
Bayern,
oder bei wem?
Der, weiß ich nicht, bei wem. Irgendwo haben sie es bestellt, sonst wäre es ja nicht gekommen. Bayern, Fürth. 4-1 nach 0-1. Ein bisschen Dramatik.
Ja.
Dortmund, leichter Anschlag deinem Ex- und Lieblingsclub gegenüber. 6-0.
Das Tor habe ich übrigens gesehen, das 1-0 von Regotta in Engelmanns Bäke zwischen Bremen und Osnabrück beim Pinkeln. Bei der Pinkelpause kommt der Freistoß von Regotta und ich denke, war. Mal gucken, was passiert. Zum Glück hat er den Ball nicht richtig getroffen.
Genau.
Und schießt das Ding voll in die Mauer, aber gut, abgefälscht Tor. Ja, also was wollte ich jetzt sagen?
Ja, was wollte ich sagen? Du warst noch nicht fertig mit deiner Einlassung.
Ja gut, also ich kann die Dinge nicht
zu 100% beurteilen, weil du nicht alles sehen konnte. Ist schon klar.
Aber und weil ich jetzt auch nicht die Zeit hatte, und das erkläre ich jetzt gleich, heute Morgen nochmal alles in aller Ruhe mir anzuschauen. Denn ich habe mich noch nicht beruhigt.
Macht euch aber auf gut. Was gefasst, Leute. Macht euch auf was gefasst.
Aber
wir müssen das auch noch verschriftlichen. Also der Kern dieses Podcasts heute ist wirklich sensationell. Dazu später mehr. Bleibt unbedingt dran, was Ewald nachher vom Stapel lässt. Epic.
Ja, soll ich die, Ja, genau. Soll ich die Chronologie des Tages kurz, soll nach der Chronologie des Tages vorgehen? Oder möchtest du jetzt bei Patrick Ittrich bleiben? Weil das ist ja das i-Tüpfelchen. Das, ja, nicht ganz, das ist das Vorletzte.
Nee, das ist das Vorletzte, das stimmt. Wir können kurz beim Ittrich bleiben, bei unserem Freund. Ne? Letztendlich hat er auch ein bisschen Glück gehabt. Also ja. Ne, diese erste Szene von Richter, der da Orban so weggerätscht, dass da wirklich auch die Stollen irgendwie Spuren hinterlassen haben auf dem Bein.
Also Alex Feuerherd sagt, viermal hatte er eine knifflige Situation, gelb oder rot. Und dreimal hat er überragend von alleine entschieden. Und beim letzten Mal ging es, brauchte er die Hilfe des VAR oder so.
Genau, irgendwie. Ja, bei Richter war es also wenn er rot gegeben hätte, wäre es auch in Ordnung gewesen. War aber auch okay, dass der VAR nicht reingegangen ist.
Bei der ersten Szene.
Genau. Dann kam Guardiol, glaube ich, mögliche Notbremse,
ne,
war aber
behandeln.
Keine. Das war auch genau. In Ordnung. Und dann war die entscheidende Szene im ganzen Spiel ja für Hertha ja schon unterm Strich unfassbar bitter. Also erstmal Taifun, den wir ja auch hier gehabt haben, der ist jetzt wirklich nicht zu beneiden. Also der kriegt dann nochmal eben 8 Corona-Fälle innerhalb einer Woche, hat noch 2 Leute auf der Bank sitzen aus dem Profikader und sonst 6 Jungs von den Amateuren, 7 Leute aus dem Staff Corona. Hm. Das weißt du ja besser als ich, was das auch für die Abläufe in den letzten Tagen bedeutet hat. Die erste Elf war ja absolut in Ordnung. Die hat das 0-1 dann irgendwie, wie ich finde, auch ganz gut weggepackt, haben ein bisschen gebraucht, kommen dann zum Ausgleich, haben kurz sogar so eine Phase, wo fast Jovetic noch ein zweites macht. So, und dann kommt die entscheidende Szene, der Elfmeter nach der Einwechslung von Olmo. Olmo hat das Ding im Grunde mehr oder weniger im Übrigen allein entschieden. Was der da gestern gemacht hat, eine halbe Stunde lang, Das war vom anderen Stern.
War das auch der Pass auf Nkunku, der dann
genau,
zum Elfmeter führt?
Genau, damit fing's an. So.
Ja, Olmo ist ein geiler Kicker, kann man nicht anders sagen.
Haben wir ja bei der EM auch schon besprochen damals. Und also wenn der das hält, glaube ich, wird's für Leipzig schwer im Sommer.
Also Richter gegen Orban war richtig entschieden, hätte man auch rot geben
Guardiol
können.
Guardiol richtig.
Guardiol richtig, war keine richtige Notbremse.
Elfmeter richtig und rot richtig.
Und dann kommt Kempf. Also das habe ich abends mir dann, als ich hier dann vorm Computer saß, angeguckt. Da habe ich mich gefragt, was macht denn der? Das ist doch nicht normal. Also erst festhalten, okay, dann lässt er ihn los. Gut, dann läuft der ihm natürlich vor die Füße, aber ich kann trotzdem versuchen, irgendwie wegzubleiben, weil das ist doch ganz klar. Also was kann der machen? Er kann ein Tor schießen, aber dann spielt man, dann steht es 0-1 oder 0-2.
1-2.
Und dann 1-2
und du spielst 11 gegen 11 weiter.
Und du spielst 11 gegen 11 weiter. Dann beklettert er den wie Huckepack. Also ich habe keine Ahnung, was in dem Moment, wenn er ihm so hinten in die Beine läuft, okay, dann gibt es vielleicht 11 Meter, aber wenn er wegbleiben will. Aber
ja, oder wenn ihn umtritt, dann kannst du ja immer noch sagen, du versuchst so mit dem Ball zu spielen und dann gibt's gelb. So.
Aber, das aber er war hat wirklich, das war absolut albern, muss ich ehrlich sagen. Das fand ich sehr schade, weil alles, was ich gehört habe, ist, dass Hertha ordentlich gespielt hat. Auch der Freddy Bobic hat hinterher gesagt, also bis zum 1-2 fand ich die Leistung absolut okay und ordentlich. Und dann in Unterzahl und so weiter, Wechsel. Naja.
Aber gut, also, zwei Sachen. Nach dem 1-2 ging es dann ja wieder dahin. Ja, du hast den verwandelten Elfmeter, du hast die rote Karte. Und dann stelle ich mir schon die Frage, die du als Trainer bitte beantwortest. Muss ich dann als Hertha-Trainer nicht sagen, okay, das wird vermutlich schwierig, lass uns mal ein bisschen jetzt tief gehen, damit wir hier nicht die Bude komplett voll kriegen gegen Leipzig?
Ja, zumal mit einem weniger, sage ich mal. Ne? Also wenn ich das richtig gesehen habe, hat er dann den Toussaint aus dem Mittelfeld zurückgezogen in die Innenverteidigung, richtig?
Gut, da kommt natürlich die Personalsituation dazu, weil er ja keinen Innenverteidiger mehr hatte, weil die alle verletzt sind, krank oder wie Toro Nariga verliehen. Darüber könnte man auch nochmal nachdenken als Hertha im Übrigen, ob das so clever war in der Situation, in der man sich befindet. Aber gut, sie haben natürlich eigentlich 4 Innenverteidiger.
Ja.
Also sie haben ja Anschauungsunterricht gekriegt am Donnerstag, wie Sociedad das gegen Leipzig gemacht hat. Nämlich, die haben sich einbetoniert mit einer 5er- und einer 4er Kette, die ungefähr, weiß ich nicht, 25 Meter vom Tor stand, die Mittelfeldkette. Und da haben die Riesenprobleme gehabt, da durchzukommen.
Naja, aber Sociedad hat natürlich auch geführt. Und
naja, gut, aber in dem Moment ging es doch eigentlich darum, lass uns irgendwie gucken, hier einigermaßen vom Hof zu kommen. Du willst doch jetzt nicht ernsthaft mit 10 Mann gegen Leipzig noch in der Situation ernsthaft versuchen, das Spiel zu drehen.
Ja, du hast recht, du hast es ja gesehen, du hast mir es sofort gesagt, heute Morgen schon oder gestern noch, warum dann nicht defensiver? Ja, Typhoon ist ein ganz erfahrener Trainer und es war ein Top-Fußballer früher, er hat ja auch überall gespielt, bei großen Vereinen, Türkei, selbst bei San Sebastian gespielt früher. Also ist ein absoluter Top-Mann und ich glaube, das ist einfach seine, ja, weiß ich nicht, mag vielleicht nicht clever gewesen sein, aber es ist auch vielleicht sein Charakter zu sagen, naja, wir versuchen das nicht abzuschenken, sondern wir versuchen nochmal irgendwie was zu machen. Du hast es ja gesehen, ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber natürlich hast du recht, 1-2, ja, was ist denn? Ich meine, 62. 1-3. Was machst du denn dann? Ich meine, nach 1-3 und einem weniger spätestens dann hätte ich auch mal gesagt, komm, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so einfach sein, hier noch einen Punkt zu holen. Ne? Aber dann nochmal 3 Tore zu kassieren,
Ja, gut. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch so fair sein, dass Leipzig halt dann absolut wieder in den Flow kam mit Olmo, den überragenden Mann vielleicht sogar des Wochenendes dann auf dem Platz hatte. Und jeder Schuss war im Grunde auch ein Treffer. Also man muss natürlich irgendwann auch mal, da konnte Schwule jetzt relativ wenig machen gestern, aber der zieht das Pech ja genauso an wie viele andere in diesem Club, ne? Also bei der Verpflichtung von Schwule hat man doch eigentlich gedacht, ja, ein guter Move irgendwie, der war immer gut, jetzt nicht überragend, aber immer ein sehr guter Bundesliga-Torwart in Freiburg, das passt. Und wie sehr viele andere geht der einfach komplett mit unter in dem Club. Mir fällt ein anderer Verein ein, da ist das auch so, dass die Spieler nicht besser werden. Ah, wer war das noch? Ja,
keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht, wen du jetzt meinst. Also, das gibt es öfters. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das teilen kann mit Schwolo, da habe ich jetzt nicht so viele Bilder vor Augen. Aber es ist natürlich so, wenn es nicht gut läuft, das ist das Erste, wenn es nicht gut läuft, es wird nicht einzelne Spieler geben, die überragend spielen und der ganze Rest spielt schlecht. Das ist halt so, sowas färbt ab. Du hast dann kein Selbstvertrauen, wenn die Ergebnisse nicht da sind und so weiter. Wenn du Unruhe dauernd im Club hast, das färbt auch ab auf eine Mannschaft, auch wenn die immer sagen, nein, das berührt uns nicht. Aber ich meine, auch da hat es schon Trainerwechsel gegeben und das ist alles nicht so einfach, da in solchen Traditionsclubs mit einer riesengroßen Anhängerschaft und einer unglaublichen
Aha. Warte mal ganz kurz.
Also, ich weiß nicht, ob das bei, ob ich das mit Schwolo teilen kann, weil ich jetzt so viele Bilder nicht vor Augen habe. Aber es ist natürlich immer so, wenn du nicht eine Top-Saison spielst, das färbt immer auf fast alle Spieler ab. Das und gerade im Abwehrbereich, sage ich mal, Hertha gehört mit Mönchengladbach und Greuther Fürth zu den drei Mannschaften mit den meisten Gegentoren. 51 Gegentore jetzt. Greuther Fürth 61, Gladbach 46. Also, dass dann der Torwart nicht...
Also gefühlt hat er den halt kein Spiel gewonnen, sozusagen. Okay. Ne? Also ich habe jetzt auch nicht alle Hertha-Spiele gesehen, aber er hat deutlich, deutlich mehr Fehler gemacht in dieser Saison, würde ich mal meinen, als in den Bundesliga-Jahren in Freiburg zusammen. Und es passt irgendwie alles
ins Bild. Auch gestern. Ja. Auch gestern.
Ah, Fehler finde ich jetzt ein bisschen hart. Was meinst du, das Erste?
Nee, ich frage dich, du hast es ja gesehen.
Ja, gut, er hat halt auch Pech. Ne? Er wehrt einen Schuss den ersten gut ab. Der fällt dem direkt wieder auf die Füße, anstatt dass er 40 Zentimeter weiter nach rechts geht. Bei Henrichs, dann passiert nämlich gar nichts. Dann schießt der Henrichs aufs Tor, schießt aber gefühlt parallel zum Tor. Also der wäre nicht mal über die Toraußenlinie gegangen. Mhm. Schießt parallel zum Tor, schießt den Gächter an, 1-0.
Ja. Ja gut, also ich wollte einfach nur sagen, wenn es nicht gut läuft, in allen Richtungen, ergebnistechnisch, neue Trainer und auch Unruhe im Verein, das färbt immer ab, das ist halt so. Und diese in den großen Traditionsvereinen haben wir ja schon oft gesagt, mit so viel Anhängerschaft, mit so viel Öffentlichkeitswirksamkeit ist das eben so.
Und dann kommt jeder, der Investor noch um die Ecke und hat auch noch mal eine Idee, sich äußern zu müssen. Im Vorfeld des Spiels. Ja. Was ist mit dem Mann los?
Na ja, gut, der ist ja gefragt worden, aber er muss es ja trotzdem nicht sagen. Ne? Aber gut, das ist eben so. Also lassen wir es jetzt mal so.
Ja, aber lassen wir es jetzt mal. Was machen wir denn mit Hertha? Also ich meine, Stuttgart schmiert auch komplett ab momentan, ja. Aber Augsburg kommt ja eigentlich immer noch mal irgendwie um die Ecke, ne?
Ja, das muss man abwarten. Greuther Fürth stand kurz vor dem Sieg bei Bayern München
ja, gestern. Ja, ganz kurz.
Wenn die in der 46. abgepfiffen hätten. gut, Stuttgart hat viele, viele junge Spieler und auch viele wichtige Spieler lange nicht dabei gehabt. Ist eigentlich ein schönes Konzept, was mir gefällt, aber sie gewinnen halt keine Spiele. Ne? Das ist Kalajdzic lange nicht dabei.
Der Silas hat jetzt dasselbe, das ist ja auch kurios. Ne?
Silas.
Kalajdzic hat das mit der Schulter.
Naja.
Und jetzt hat Silas genau dasselbe. In einer Saison. Also die beiden besten Stürmer, willst du das verkraften?
Eben, also das ist schwer. Also ich kann es nicht ändern. Also ich sag mal, in London gibt es Chelsea, Arsenal, West Ham.
Tottenham.
Tottenham, was noch?
Millwall.
Habe ich die drei, haben wir noch mehr, habe ich was vergessen?
Arsenal.
Chelsea, Arsenal, Tottenham, ja, und so weiter. Und was weiß ich, wen alles noch? In Real Madrid, Atletico Madrid und
AS Rom Union.
Und Lazio Rom und keine Ahnung, Paris Saint-Germain, da ist auch nicht viel, viel mehr als Paris Saint-Germain. Aber gut, man würde es der deutschen Hauptstadt wünschen, dass sie dort mal einen Club auf die Beine stellen, der eben auch mal wieder oben mit dabei ist. Das ist schon manchmal ein bisschen komisch, aber in manchen Großstädten kriegen wir es eben nicht hin. Kennen wir ja irgendwoher. Also, eigentlich ging es darum, noch mal ganz kurz Patrick zu loben, für Patrick Ittrich, für sein geniales Comeback.
Aber
bei der vierten Szene, bei der vierten, also Patrick, wir lieben ihn, er ist für mich überragend als Schiri, aber auch als Typ. Und das wird ja auch gelobt, die Art und Weise, wie er mit den Spielern kommuniziert. Und ich glaube, dass das auch viel Spannung rausnimmt. Er ist menschlich, er ist nahbar. Vielleicht war er in der letzten Szene zu nahbar. Das muss eine Aktion von Askasiba gewesen sein, wo er, glaube ich, erstmal rot gegeben hat. Richtig?
Ja, also das war halt so der Klassiker. Die rennen irgendwie an, verlieren den Ball, der Konter droht. Und du siehst diesen Askasiba halt mit 4 Meter Anlauf abspringen und jemanden von hinten in die Beine springen. Ich habe in der realen Geschwindigkeit auch gedacht, okay, das kann eigentlich nur rot geben. Der tritt dem von hinten komplett in die Achillessehne.
Ja.
Dann hat er es auch so wahrgenommen. Dann kommt die Zeitlupe und du siehst, nein, er tritt halt eher am Bein vorbei. Klar ist das ein Foul, klar ist das gelb, aber rot ist es nicht. So. Dann natürlich die spannende Frage.
Du meinst, er hat absichtlich am Bein vorbeigetreten.
Das möchte ich ihm jetzt mal unterstellen, dass er versucht hat, so am Bein vorbeizutreten, um irgendwie noch an den Ball zu kommen.
Ja. In Gottes Namen. Also, der VAR, gemeinsam haben sie, Patrick und der VAR, er ist in die Review-Zone gegangen oder
hat er sie verlassen? Das ist ja mittlerweile eigentlich klar, sobald der VAR reingeht, ist es,
da musst du
wird
gucken.
Die Aktion umgekehrt. Also wird die Entscheidung umgekehrt.
Ja, sonst würde das ja nicht machen in der Regel. Okay, also Patrick nimmt es zurück, gibt ihm nur eine gelbe Karte, gibt ihm anschließend auch noch die Hand, was ich gelesen habe. Und da habe ich 2 kleine Anmerkungen für Patrick. Ich weiß nicht, Alex Feuert hat das riesig gelobt, sich zu entschuldigen bei Askasiba. Lassen wir es mal dahingestellt, ob man sich bei Askasiba entschuldigen muss, dass man ihm zu Unrecht eine rote Karte gegeben hat.
Das ist doch löblich, dass er seinen Fehler eingesteht und sagt, sorry, war nicht rot, mein Fehler. Ja, okay. Bitte nehmen Sie diese Entschuldigung an.
Aber der Fehler ist, besteht darin, dass diese gelbe Karte eigentlich schon die zweite gelbe Karte war. Und das hat Patrick nicht bemerkt.
Ja.
Warum? Beim Einlaufen von, wenn die Mannschaft auf dem Platz läuft, ja, und die kommen da alle anmarschiert, Schwolo und Kemp
von
Björkan und Pekarik und Toussaint und Darida und so weiter. In dem Moment, wo Askasiba den Platz betrifft, kann Patrick sagen, Askasiba, dreh ich mal eben um, welche Nummer? Nummer 18.
Meiner Meinung nach 18.
Nummer 18. Und dann hätte er ihm schon die erste gelbe Karte zeigen müssen.
Ich glaube, das war gestern ehrlich gesagt sein erstes Foul. Also für seine Verhältnisse war das ein sehr sauberer Auftritt gestern
von Askasiba. Also das ist natürlich jetzt Sarkasmus von mir. Aber
und der hat nur 3 gelbe Karten diese Saison. Also ich glaube, du hast den lange nicht gesehen. Das ist ein Feingeist geworden.
Gut. Also du weißt, dass ich entschuldige mich hiermit auch nochmal aus der Entfernung bei Askasiba, aber du weißt, es gibt so einige Spieler, die eigentlich in jedem Spiel, die das Gefühl vermitteln, naja, gleich knallt es, gleich hau ich dazwischen und das finde ich nicht in Ordnung, wenn jemand eigentlich immer so spielt. Und wir haben einige Spieler, die das in allen Spielzeiten, in allen Jahrzehnten gemacht haben. Und dann habe ich immer so gesagt, naja, das ist jemand, dem musst du eigentlich schon in der Kabine die gelbe Karte zeigen, weil man weiß, was er gleich machen will. Aber gut, das ist jetzt Sarkasmus.
Ja, und vor allen Dingen, wenn das einer der übelsten Treter der Bundesliga ist, dann weiß man ja, dass es mittlerweile ein harmloser Sport geworden ist. Also der wäre ja nur in deiner Zeit, der wäre ja nicht mehr aufgefallen.
Nee, ja. Der Trainer hätte den gar nicht aufgestellt, weil er nicht brutal genug ist.
Junge, du musst mal richtig zutreten.
Was soll das denn? Der läuft ja noch weiter.
Muss man ordentlich rein. Apropos, hast du mir gerade ein. Hast du das mit Wayne Rooney mitbekommen?
Nein.
Wayne Rooney hat irgendwelche, keine Ahnung, Memoiren veröffentlicht.
Oh Gott.
Der ist Trainer von Derby, ne? Also ich meine, offiziell im Amt.
Ehrlich?
Ja, ja. Und gibt da auf einer Pressekonferenz bekannt, dass er sich in einem Spiel, ich glaube gegen Chelsea, ich weiß gar nicht, war er noch bei Everton? Ich glaube, da war er noch bei Everton. Also gibt an, dass er sich extra die längst möglichen Stollen drunter gezogen hat, die damals aber wohl auch erlaubt waren, so Metalldinger, weiß ich, waren das 20er oder so, ne? Keine Ahnung, um bewusst jemanden zu verletzen mit diesen Stollen. Sagt er in der Pressekonferenz.
Und ist das verjährt? Ist das verjährt? Ja, oder warum sagt er das?
Und sagt, hat auch geklappt. Lampard hat ein Loch im Zeh.
Gegen Lampard auch noch.
Ich glaube ja, als Trainer. Ich meine, normalerweise musst du den sofort entlassen.
Naja gut, also lassen wir es mal dahingestellt. Ich glaube, dass Wayne Rooney sehr viel aus seinem Leben und seiner Karriere gemacht hat.
Ja.
Also,
oder halt auch wenig, weil es wäre ja vermutlich noch nicht mehr gegangen.
Ich habe keine Ahnung, aber wenn ich als Spieler, ich meine, egal aus welchen Verhältnissen ich komme, ob ich eine hohe Bildung habe oder was ich für eine Erziehung mitbekommen habe, ich gehe nicht in den Puff und gebe der jungen Dame in eine Autogrammkarte mit meiner Unterschrift I fucked you, 3. September 19.
Ja, das ist sensationell.
Also sei mir nicht böse, da hört es dann für mich auf. Der soll machen, was er will, aber das ist schon grenzwertig. Und vielleicht ist das jetzt ein Vermarktungstrick für seine Biografie. Du hast gesagt, er hat eine Bio oder Auto.
Was auch
hat er nicht selber geschrieben,
nein,
bestimmt, oder?
Ist nicht zu vermuten, dass er es selbst geschrieben hat.
Ist es dann eine Biografie, die jemand über ihn, und das will er offensichtlich vermarkten oder promoten, indem er sagt, da drin
habe ich dann auch noch. Eine Amazon-Doku, so ist es. Verstehe.
Ach, das ist es.
Verstehe. Ja. Ich wollte
jemanden
verletzen mit extra langen Stollen. Was für ein Irrer.
Ja, warum geht
er dann nicht? Gut, da war er 16 Jahre später, okay. Damals war er 20.
Okay. Ja, aber warum geht er
John dann Terry, ich korrigiere, es war nicht Lampard, es war John Terry und damit hat es natürlich auch den richtigen getroffen.
Das ist jetzt wieder eine ganz böse Unterstellung. Also sagen wir mal, wollen wir es mal so sagen, keiner hat so etwas verdient. Aber John Terry hat es eher verdient als Lampard.
Ich wollte jemanden verletzen, gibt Rooney zu. Und das hat er auch geschafft. Sein Opfer war John Terry, den Rooney heftig trat. John verließ das Stadion auf Krücken. Ich habe ein Loch in seinen Fuß hinterlassen.
Wahnsinn.
Aber also, er ist nur verwarnt worden dafür übrigens vom Verband.
Damals.
Nee, damals. Jetzt. Nein, damals, da gab es ja nicht mal Freistoß, natürlich, ist ja klar. Ja. Aber
jetzt, also er ist jetzt verwarnt worden von was von Fußballverhalten, genau. Fußballverband oder was. Genau. Oder von der Liga. Ja gut, er könnte ja nach, wie heißt denn das da, auf den Jakobsweg gehen als Buße, aber gut. Ist egal. So, das haben wir jetzt hinter uns. Also Hertha muss krabbeln. So, aber jetzt geht's los. Jetzt muss ich habe mich so halbwegs beruhigt.
Naja, wir müssen ja noch über den Sonntag an sich reden. Also, ja,
der gestrige Tag.
Ging morgens schon irgendwas schief oder fing's im Stadion an?
Also, ich will's mal so sagen. Das Einzige, was gestern im Verlauf des gesamten Tages eigentlich muss ich es anders aufziehen. Also es ging los mit einer hochverdienten, klaren Niederlage gegen Hannover 96. Dann ging es weiter mit...
Moment, das wollen wir ja schon ein bisschen, ich will nicht sagen
Moment, ich will es ja nur mal ganz kurz... So, und dann auf der Fahrt nach Hause muss ich dann miterleben, wie mein Lieblingsheimatverein Borussia Mönchengladbach
zerlegt wird.
In Dortmund untergeht. So, und was am Abend passiert ist, das erkläre ich dir dann gleich nochmal. Aber am langen Ende, selbst mein Schnelltest vor dem Spiel war negativ. Und das sollte sich herausstellen, das einzig Positive an dem Tag.
Scheiße.
Also, Wahnsinn. Also, wenn ich das gewusst hätte, dass das einzig Positive, der negative Schnelltest ist, und das war meine erste Aktion vor dem Spiel, dann, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Also, gut. Also,
was ist denn da jetzt los bei St. Pauli? Jetzt erklär uns das doch mal. Was ist denn da jetzt los?
Ja, wir haben
das. Die schmieren ja ab.
Du siehst ja, dass sie schon seit Mitte Dezember Probleme gehabt haben und haben dann 5 Spiele gehabt ohne Sieg und haben dann am letzten Wochenende gegen Jahn Regensburg mal wieder 3 Punkte geholt, auswärts, wo sie in der ersten Halbzeit 5-6-0 führen müssen und am Ende dann doch noch zittern mussten, das Spiel mit 3-2 über die Bühne zu kriegen. Da konnte man schon, das haben wir jetzt immer wieder gehabt, ne? Also gegen Paderborn, auch in Regensburg, also diese die Probleme, es gibt ein paar Probleme in der Defensive, ich glaube, dass das jeder sieht die Stärke der Mannschaft ist einfach der gute Fußball nach vorne und der muss sich natürlich dann in Toren niederschlagen. Wenn du das nicht machst, dann kriegst du ein Problem, wenn du die Bälle frühzeitig verlierst. Und ich habe das vorher, wir haben ja eine Vorspielsendung gemacht, habe ich antizipiert, die müssen ihre Angriffe abschließen, die müssen gut spielen, die müssen die Angriffe abschließen, weil Hannover unter Christoph Dabrowski, den kenne ich ja noch, Dabro, aus meiner Zeit als Trainer bei Hannover, der macht das richtig gut, in einer Konterhaltung spielt mit superschnellen Leuten, entweder im 4-2-3-1, wo beide außen besetzt sind mit schnellen Leuten und einer davon ist der Bayer von
Hoffenheim, ne?
Von Hoffenheim ausgeliehen, überragender Spieler, muss ich sagen, der wird seinen Weg ich glaube, dass der seinen Weg machen wird in der Bundesliga. Und der andere, also der Maximilian Bayer und der andere ist der
Cedric
Teuchert, der auch über eine hohe Schnelligkeit verfügt. Und meiner stand gar nicht auf dem Platz. In anderen Spielen, wenn er im 4, und zwar deswegen, weil er auf 3-4 oder 3-5-2 gegangen ist oder 3-4-3. gegen uns, um das Mittelfeld zu stärken. Und auf den Außenbahnen hat er nur mit Hüldt, einem Defensiveren, der stark nach vorne ist und stolz auf der anderen Seite gespielt. Also der Meiner war noch gar nicht auf dem Platz, aber Beier und Teuchert haben und Kerk mit seiner fußballerischen Qualität haben unheimlich viel Alarm gemacht in der in Kontersituationen. Und unsere haben die Bälle auch in der ersten Halbzeit verloren, relativ frühzeitig manchmal verloren, sodass dann Kontersituationen kamen. Und das hat sich dann fortgesetzt. Also gegen so eine starke Kontermannschaft nicht in Führung zu gehen, sodass du dich mal zurückziehen kannst, dass du es mal enger machen kannst.
Aber so eine starke Kontermannschaft, also bei aller Liebe Ewald. Aber.
Naja, also ich habe es hier jetzt ein paar Mal gesehen, wenn sie in Führung gehen, dann ist es ganz schwer. Beier schießt jetzt nicht ein Tor nach dem anderen, aber naja, wie auch immer. Es war halt.
Was machst du jetzt? Gehst du auf Tauchstation oder?
Wie meinst du das?
Naja, also wenn es rumpelt, dann wird ja oft auch nochmal bei den Erfahrenen nachgefragt, so was man da jetzt am besten mal macht. Also nicht, dass Schulte dich jetzt zwingend anrufen wird, aber der ein oder andere aus dem Club wird ja vielleicht doch irgendwann auch nochmal überlegen, ach, was machen wir jetzt so?
Nein, das ist ja Quatsch. Das sind sie haben genügend Kompetenz, um das zu analysieren und auch zu klären. Es ist halt, die Mannschaft ist darauf ausgerichtet, nach vorne zu spielen. Und gestern, darf man nicht vergessen, waren 4 Stammspieler nicht dabei, die sich kurzfristig, 3 haben sich verletzt und einen hat Schulle draußen gelassen. Also Zierreis hat sich in Regensburg verletzt, Dittgen und Amenijido, die beide eine richtig gute Rolle gespielt haben, in Regensburg Tore erzielt und vorbereitet,
okay,
waren beide angeschlagen, sodass 3 Stammspieler nicht dabei waren und gar nicht im Kader. Und Irvine saß auf der Bank, kam hinterher rein und hat dann wieder gute Sachen gemacht. Also das war jetzt nicht mehr die gleiche Mannschaft wie vorher. Und die Leute, die reingekommen sind, haben auch ihre Probleme gehabt. Matanovic, Becker, Cvigala war überragend hinten, muss ich sagen, für Zivas. Also, wie gesagt, wenn sie die Tore nicht machen, dann laufen sie in Konter.
Ihr wart ja auch nicht die Einzigen, die Probleme hatten. Das schiebt sich jetzt ja anscheinend alles zusammen. Nur Schalke hat gewonnen, Werder unentschieden gegen Ingolstadt. Da müsst ihr jetzt hin. Könnt ihr auch. Ja. Hört sich am einfachsten an, ist es aber nicht. HSV unentschieden. Darmstadt unentschieden, also es ist noch nichts los. Es kommt auf den Schlusssport an.
Ja, ich meine, du siehst es in der Bundesliga, dann plötzlich verlierst du 0-4, aber irgendwann mal gab es die Chance, einen Ausgleich zu erzielen. Das war bei uns auch so. In der 40. gehen wir in Rückstand, das war aber verdient. So, aber kurz nach der Halbzeit hat der Medic eine Kopfballchance. Wir hatten 2 die Möglichkeit, ganz klar den Ausgleich zu erzielen. Und das passiert dann nicht und dann kriegst du den, entschuldige mal.
Kein Problem, ich bin auch erkältet. Zum ersten Mal seit 100 Jahren.
Boah, und dann kriegst du in der 47. Minute den zweiten Ball rein und dann konntest du sehen, dass der Drive nicht mehr da war. Aber lassen wir es mal dahingestellt.
Und dann kamen noch ganz schlimme Fangesänge, ne?
Ja, also die ultimative Demütigung, die ich gestern im eigenen Stadion erfahren musste, war, links von mir kamen riesengroße Sprechchöre, das halbe Spiel lang in der zweiten Halbzeit. Hier regiert der HSV. Ich hab gedacht, ich dreh durch. Und gut, der Rest des Stadions hat dann St. Pauli gebrüllt. Also dazu gibt es eine schöne Geschichte. Als ich Trainer bei Hannover 96 war, haben wir mal beim HSV gespielt, so 2005 muss das gewesen sein, mit Jiří Steiner und so weiter.
Um Gottes Willen, da war ich wahrscheinlich
im Stadion. Wir gewinnen 1-0, wir führen 1-0, spielen super. Das ist im Übrigen so, dass Hannover 96 in Hamburg immer gut spielt. Schon, also auch als ich da war und ich habe das beobachtet. Das sind so bestimmte Städte, die manchen Vereinen liegen. Unabhängig, wer da Trainer ist, wer da Spieler ist. Egal. Auf jeden Fall führen wir, spielen super. Und dann denke ich, dann höre ich Riesensprechchöre. Das war ja damals ausverkauftes Stadion. So, und dann höre ich Riesensprechchöre. HSV, HSV. Und so positiv. und so positiv, ne? Dann denke ich, was ist denn mit denen los? Ich meine, gut, dass man seinen eigenen Verein anfeuert, aber es kam, die Sprechchöre kamen aus unserer Kurve und da waren so bestimmt 5000 Leute.
Dann hast du es begriffen, dass die Hannover 96-Fans auch den HSV-Schlachtruf gerne wählen, weil
genau,
es
ja Hannoverscher,
da, Hannoversche Sportverein.
Hannoversche Sportverein. Also das musste ich gestern dann auch nochmal erleben. Hier regiert der HSV. Okay, so ist es. Und also das war das erste Ding.
Das muss ich jetzt aber nochmal kurz wissen, wann das war. Aber gut, erzähl weiter.
Es, 2005.
Es spitzt sich langsam zu.
2005, 2006 oder so. Keine Ahnung. Warte mal, 2004, 2005, nee. 2003, 2004, 2004, nee. 2005. 2004, 2005 muss das gewesen sein.
2000, da war ich bestimmt. Da habe ich mich nicht getraut, dich anzusprechen. Da war Doll Trainer beim HSV und ihr gewinnt da 2-0.
2-0, wer schießt die Tore?
Cirandolo und Stendel, warum auch immer.
Stendel, ich hatte gedacht, Gigi hätte einen gemacht. Aber dann da haben wir nicht zweimal da gespielt.
Ja, bestimmt.
Also ich meine, ich hätte ein, zwei Mal da gewonnen sogar. Ich weiß nicht, ob es ein Jahr davor, Jahr danach, ich weiß es nicht. Ich war ja nur bis November, bis wann war ich denn dann? November 2005.
Mir ist noch eine Sache vorhin eingefallen. Wie hast du, wenn du jetzt das Stadion verlassen hast, wenn du dich da nochmal reinversetzt, wie hast du oder hast du deine eigene Arbeit dann auch bewertet? Also mir geht's immer so, wenn ich fertig bin sozusagen und fahre ins Hotel oder zum Flughafen oder nach Hause, denke ich schon nochmal drüber nach, okay, war das jetzt gut, war das nicht so gut, was hast du gut gemacht, was war nicht so gut, wo waren die Fehler, was war scheiße, auf Deutsch gesagt. Das ist ja anders, wenn du irgendwie eine Mannschaft hast, weil du kannst ja einiges einfach auch nicht verändern sozusagen, bist ja abhängig.
Naja gut, aber das passiert ja nicht erst dann oder nicht schon dann, wenn du aus dem Stadion rausgehst, weil du dann noch nicht das komplette Bild hast. Also ich habe immer, fast immer an dem gleichen Tag, insbesondere wenn wir verloren haben, aber ja, das ist auch Quatsch. Ich glaube, das habe ich immer gemacht. Abends, wenn ich nach Hause kam, das ganze Spiel durchgehen, Revue passieren lassen, analysieren, damit man das am nächsten Morgen ganz genau weiß. Denn diese Versuchung, wenn du gewonnen hast, am nächsten Morgen Friede, Freude, Eierkuchen zu machen und mit Wattebäuschen zu schmeißen, wie gut wir sind, das ist der erste Schritt.
Zur Niederlage.
Genau. Das ist der erste Schritt zu Dortmunder Verhältnissen, sage ich mal. Da kommen wir gleich noch zu. Nein, also das habe ich immer analysiert und dann habe ich auch oft Dinge festgestellt, die mir während des Spiels nicht aufgefallen sind. Das ist natürlich immer eine andere Situation. Du stehst unter Druck, du bist, je nachdem wie so ein Spiel läuft oder in welcher Situation du selber bist, bist du ruhiger oder angespannter. Und in dem Moment, wo du, das habe ich auch bei mir selber festgestellt, wenn du angespannt bist und rumbrüllst, und dich über den Schiri aufregst oder über irgend, ist egal, über was man sich aufregt. In dem Moment, wo man anfängt, sich aufzuregen, verlierst du einen sachlichen und nüchternen Blick. Du musst nicht deine ganzen Emotionen zu Hause lassen. Aber wenn du diesen Emotionen aus einer Frustration heraus freien Lauf lässt, verlierst du einfach die innere Ruhe und damit den analytischen Blick auf das, was da passiert. Und das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das gemerkt habe. Halt einfach die Schnauze und fang nicht an, dich über so eine Scheiße aufzuregen, weil danach machst du einen Fehler nach dem anderen. Du kriegst es gar nicht mehr mit. So, und das habe ich dann oft bei Analysen gemerkt, dass ich bestimmte Dinge gar nicht wahrgenommen habe. So, wo zwingend eine Auswechslung, eine taktische Umstellung oder irgendeine Veränderung auf dem Platz nötig gewesen wäre, was du da nicht siehst. Und das ist für mich das Allerschlimmste. Und das habe ich oft auch schon direkt nach dem Spiel gemerkt oder am Ende des Spieles gemerkt.
Also dann hast du auch gedacht, also keine Ahnung, jetzt auf dem Weg nach Hause, scheiße, da habe ich irgendwie Mist gebaut, weil ich habe das und das nicht gemacht.
So konkret noch nicht, aber ich habe das Spiel nicht verstanden. Weißt du, du merkst ja, deswegen sitze ich auch immer konzentriert auf der Tribüne. Ich kann nicht ein Fußballspiel gucken und neben mir texten mich alle zu und was sagst du hier, was sagst du da? Dann kommt der Smalltalk. Naja, Ich will verstehen, was da unten passiert. Wo könnten irgendwelche Sollbruchstellen sein? Wo gibt es vielleicht strategische Probleme, weil da eine Unterzahl entstehen könnte? Im Mittelfeld, auf den Außenbahnen, offensiv, defensiv, keine Ahnung. Ich will verstehen, was da passiert. Was macht der Trainer? Was macht die Mannschaft? So, und dann kann ich über das Spiel reden. Und wenn ich mit dieser Ruhe da rangehe, dann sehe ich auch, was müssten sie verändern? Und was machen sie dann in Wirklichkeit, nach meiner Ansicht? Also, was müssen sie nach meiner Ansicht verändern? So, und mit dieser Ruhe stehst du nicht immer draußen als Trainer. Dafür macht es natürlich auch Sinn, vielleicht mal oben auf der Tribüne einen sitzen zu haben, der von oben guckt, weil wir gucken ja von oben. Du guckst von oben, ich guck von oben. Da siehst du viele Dinge viel klarer, als wenn du auf Augenhöhe.
Keine Chance. Also früher hast du doch gar keine Chance gehabt. Heute haben die ja wenigstens noch ein Tablet oder einen anderen Monitor, um das nochmal zu verfolgen, was gerade gelaufen ist. Wenn du nur die Realgeschwindigkeit von dem Spiel hast, aus der Position, mit dem
nicht
Blickwinkel.
Nicht nur die Realgeschwindigkeit, sondern eben auch dieser Blickwinkel. Ja. Du kannst ja nicht ins Spiel reingucken. Ja. Du siehst ja nicht die gleichen Räume, die du von oben siehst. Alle sitzen da und sagen, da muss der Ball hin.
Kannst du dich noch erinnern, als Berti, in Leverkusen Trainer war, da hat er das irgendwie so eingeführt. Und da gab es einen riesen Aufschrei. Ja. Der Tribünenadler und bla bla bla. Ich meine, das war in England natürlich alles schon völlig normal, aber bei uns... Ja. War es halt ein Riesenthema.
Ja. Bei Berti kommt ja erschwerend hinzu, dass seine Perspektive noch schlechter war.
Das war so klar.
Bei allem Respekt.
Voll reingemacht, das Ding.
Ja gut, ich entschuldige mich,
ja,
Berti, alles gut.
Ja, bitte.
Nein, aber das ist, Berti hat viele, das haben wir ja schon mal gesagt, bei allen anderen Dingen, die ich ja auch schon mal gesagt habe, hat Berti viele, viele gute Sachen gemacht, die unsere Ausbildung nach vorne geschoben und das muss ich ganz ehrlich sagen, uneitel eigentlich viele Dinge angeschoben und das gehört auch mit dazu. Ne? Also er hat halt das Problem gehabt, dass manche Journalisten gemeint haben, sie müssen ihn auf den Pott setzen. Keine Ahnung.
Und das war auch noch eine bisschen andere Zeit, ne? Da wurde der Boulevard noch ein bisschen anders geschossen. Also das, ist heute harmlos.
Also nein, das ist hanebüchen gewesen. Und ich habe vor mir einen stehen gehabt von der Bildzeitung. Der Mann, wie hieß er denn? Kann man ruhig sagen.
Ja, klar.
Nee, darf man nicht sagen, den Namen. Ist egal, der war Chef in Bild Essen und der hat gesagt, ich mach den fertig. So. Auf Wiedersehen. Das ist eine Haltung, eine Arroganz, die ihresgleichen gesucht hat. Das war damals so. Wir reden von, wo er Bundestrainer war. Anfang Mitte der 90er
Jahre. Ja, das war 94 nach der WM. Ja. Da haben sie also wirklich Geschichten gemacht, die waren unter aller Sau. Ja,
das ist unter aller Sau gewesen. Also insofern, was ich sagen wollte, ist eigentlich das. Wenn ich da draußen gestanden habe, und weiß nicht genau, was passiert denn da jetzt eigentlich auf dem Platz und warum passiert es. Das habe ich gemerkt. Aber dann habe ich manchmal auch den Schalter nicht umlegen können. Und das meine ich damit, dass ich noch nicht ganz genau wusste, was habe ich eigentlich falsch gemacht. Aber ich wusste, dass ich es nicht genau weiß, was eigentlich da passiert ist und was ich hätte verändern müssen, damit wir vielleicht gewinnen und damit das Spiel besser wird, ne? Solche Dinge sind halt auch passiert. Gut, also andererseits...
Und wie war es quasi, es wird ja immer auch so geschrieben und von uns erzählt, es ist ja auch ein Duell der beiden Trainer und Schachspiel und der macht das und der macht das. Hast du dich damit im Nachgang auch beschäftigt oder war dir das völlig egal?
Duell der Trainer?
Ja, du spielst ja mit deiner Mannschaft auch gegen einen anderen Trainer quasi. So, also wenn der jetzt irgendwie in der 30. Minute, wie es jetzt zum Beispiel gerade in Dresden der Fall war, schon zweimal wechselst, da musst du ja eigentlich darauf reagieren, in welcher Form auch immer.
Ja gut, aber das hat ja nichts damit zu tun, ob ich jetzt, jeder Trainer ist mein Konkurrent in dem Moment. Auch davon muss man sich lösen. Also da gibt es ja auch Sympathien und Antipathien, kann es ja auch geben. Ich bin auf viele Trainer zigmal getroffen, das ist ja klar, wenn du hunderte von Spielen machst. Mit Friedhelm Funkel habe ich ein super Verhältnis immer wieder gehabt, aber während der Spiele, da
hast du ja auch mal beschimpft.
ich würde eher sagen, dass Friedhelm dort oft ein, ja, eine Metamorphose durchgemacht hat und sich zu einem...
Wenn man so alte Bilder von dir sieht, lass mal gut sein. Das sieht auch manchmal ein bisschen komisch aus.
Ja, aber das sind alte, wir sind alte Sportsleute und egal, was da passiert ist, nach dem Spiel nimmt man sich in den Arm. Wir haben schon in den Anfang der 70er Jahre gegeneinander gespielt und was weiß ich, in den 2000er, 2015, 16, 17 haben wir nochmal gegen, als Trainer gegeneinander. Was denn?
Mir fällt gerade noch eine Sache von gestern ein, von Hertha. Rückblick und frühere Zeiten. Der Jovetic, ne? Läuft da auf einmal mit so einem Nasenpflaster rum. Kannst dich daran noch erinnern? Das war, glaube ich, in den 90ern. Hat das mal irgendjemand produziert? Dann sind der Bundesliga damit so 100 Leute rumgelaufen. Dann hat, glaube ich, irgendjemand festgestellt, das bringt gar nichts. Ne?
Und dann ist keine Ahnung. Ich habe das gehört, dass du das gesagt hast. Aber ist das wirklich aus den 90ern? Ist das so lange her?
Also ich habe Olaf Marschall vor Augen irgendwie, ehrlich gesagt.
Ja gut, also ich meine, irgendwie hört sich das logisch an, wenn du jetzt, sagen wir mal, Schnupfen hast und die Nase geht zu, wenn du das soll ja die Flügel ein bisschen auseinanderziehen, ja, damit mehr Luft rein kann. Ja. Ja, aber scheinbar scheint es bei ihm zu klappen irgendwie.
Es ist auf jeden Fall, wenn es überhaupt im Spiel der Hertha einen Lichtblick gibt, dann ist es dieser Mann. Also den muss er irgendwie wirklich, ich glaube, deswegen hat er ihn auch ausgewechselt, den muss er pflegen.
Ja gut, ich meine, Jovetic kenne ich auch persönlich, der hat eine Weltkarriere hinter sich, der hat überall und nirgendwo gespielt und ist jetzt natürlich, hat ein gewisses Alter erreicht, wo vielleicht seine körperlichen Fähigkeiten nicht mehr das gleiche sind. Ich habe so ein bisschen Kruse vor Augen, ne? Nicht ganz so, aber eben, das ist ein Kicker, der weiß, wo der Ball hin muss. Ne? Der hängt in jedem guten Spielzug von Hertha, hängt der einfach mit drin. Und wenn der mal eine Chance hat, dann haut er sie dann in der Regel auch rein. Auch diese eine Chance, wo du sagst, da war der noch dran. Ich habe den auch drin gesehen, den Schuss rechts unten, da war der wirklich dran. Der Gulaschi und hat den noch um den Pfosten gelenkt. Ne? Das ist alles Hand und Fuß, aber das ist ja eben auch ein absolut top ausgebildeter Spieler gewesen. Also ja, was soll ich sagen? Wer mir auch richtig, richtig gut immer gefallen hat, ist Forsberg. Forsberg, ich weiß nicht, ob das gut, der war länger verletzt, ne? Aber ich sag mal, auch das ist ein für Leipzig, so wie Dani Olmo. Wenn Olmo auf dem Platz steht, sind einfach Ideen da. Aber Forsberg hat das auch. Forsberg kann Tore machen, Forsberg kann aber auch andere Tore schießen
lassen. Gestern allerdings nicht so. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass der das vielleicht auch fast eher braucht, dass er diese Freiräume dann alleine hat. So, ne, da war gestern noch Szoboszlai mit dabei und muss er sich das mit dem ja fast so ein bisschen teilen. Und Olmo ist noch im Rücken. Also gestern war es.
Also ich wollte das allgemein sagen. Also so ein bisschen das Gesamtkunstwerk, dein Lebenswerk würdigen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Spieler ist und war. Allerdings gestern, als ich das dann hinterher gesehen habe, da hatte er irgendwie Züge von Kruse. Aber mehr um die Hüften rum.
Ehrlich?
Hab ich gar nicht gesehen. Hast du das nicht gesehen?
Nee.
Also ich glaube, dass diese
Forsberg.
Ja, das sieht so aus. Aber vielleicht ist auch mein Fernseher irgendwie. Nee, ich gucke ja oft hier auf dem.
Ist mir nicht aufgefallen.
Okay. Dass er nicht so.
Nicht so austrainiert? Nicht so,
ja, nicht so austrainiert wie. Aber er hat ja auch eine lange Verletzungszeit hinter sich, ne? Keine Ahnung.
Okay.
Naja, gut. Aber das sind natürlich. Deswegen sind die so wichtig, weil die halt eine Qualität haben, die einfach dieses technische, das Spielverständnis, nicht einfach nur den Ball weiterspielen zum nächsten, sondern eine Situation provozieren. Nimm mal Dani Olmo. Wie viele Leute hätten den Paulsen bei dem letzten Tor einfach sofort schnell links außen angespielt. Und die Situation wäre tot gewesen. Dann steht der Paulsen auf links, kann er entweder irgendwie mit links einen ungefährlichen Schuss ablassen, weil er ist jetzt nicht der Mann, der im Strafraum plötzlich auf dem Bierdeckel noch als 5 Leute ausspielt. Nein, Olmo wartet. Normal mache ich als offensiver Mittelfeldspieler diese seitliche Bewegung, um in eine Lücke zu spielen. Er hat den Ball, der hat darauf gewartet, dass er den Steilpass spielt und den hat er durch die Beine gespielt. Das ist jetzt ungewöhnlich, weil er den der Abwehrspieler macht die Beine auf. Und das gab ihm die Möglichkeit, genau, diesen Pass so zu spielen, dass Paulsen allein vom Torwart steht und den reinlupfen kann. Ne? Das meine ich damit. Solche Sachen macht Olmo, macht Forsberg und macht Kruse. Wir hatten gestern bei Hannover den Kerk, er hat ja auch schon schlimme Verletzungen hinter sich. Das ist auch körperlich nicht so jemand, der allen wegläuft. Aber der hat einen Freistoß aus 35 Metern. Da denkt jeder, na, was macht er jetzt, eine Flanke auf? Mal schießt er aufs Tor. Wenn der das Tor trifft, ist er drin. Unglaublich. Also das sind so bestimmte Qualitäten, die Leute haben, die über das körperliche Maß, die Fitness hinaus halt für eine Mannschaft super, super wichtig sind.
So. Wir nähern uns der Stundenmarke. Das hatten wir uns ja irgendwann mal, wenn wir das hier zu zweit machen, als Grenze irgendwann gesetzt. Aber es kommt jetzt natürlich noch zum Höhepunkt dieser kleinen Ausgabe. Was du mir vorhin relativ ausführlich vorgetragen hast, musst du jetzt ein bisschen komprimiert zusammenfassen. Was ist passiert, Ewald? Was ist dir gestern widerfahren?
Also vorher muss ich ganz kurz erwähnen, dass Borussia Mönchengladbach...
Oh, ja.
Wie viel? 0-6 oder?
0-6, ja.
0-6 bei Borussia Dortmund verliert. Und ich musste wirklich darauf achten, dass ich während der Fahrt auf der Autobahn nicht vom Baum fahre. Das war ja zu dem Zeitpunkt, wo ich dann so unterwegs war und dann fielen die Tore am Ende noch wie reife Früchte. Also das hat mir wirklich sehr, 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 sehr wehgetan. Und ja, und da möchte ich eigentlich nur zu sagen, ich kann nur hoffen, dass die Gladbacher irgendwann mal die Kurve kriegen. Aber da waren wieder einige Sachen dabei, die, ja, ich meine, 46 Gegentore, die drittmeisten Gegentore der Liga zu bekommen, das ist dann auch irgendwie kein Zufall mehr. Und ich muss sagen, dass das, was der, wie heißt er, der Sommer, der Jan Sommer über die Jahre hinweg super gut gemacht hat, das, was du eben von Schwolo gesagt hast, das sehe ich bei Jan Sommer auch so ein ganz kleines bisschen. Dass er nicht mehr dieser Rückhalt ist, der ihn dauernd Spiele gewinnt und rettet, weil du dann als Torwart auch irgendwann mal angesteckt wirst. Ne? Es ist natürlich so, dass sie dort, das ist ja durch mangelnde Kontinuität, durch individuelle Fehler, durch was weiß ich alles, mittlerweile bei den Toren, also ich sag mal, er hält immer noch einige super Bälle, aber er hängt auch teilweise in den Toren mit drin. Ne? Er hält einen Ball, klatscht zu dem Reus vor die Füße, das ist eben auch das Pech dann. Oder bei dem zweiten Tor von Malen, der läuft natürlich alleine auf ihn zu. Das war wieder ein Riesenfehler in der Innenverteidigung. Aber dann reagiert er zu schnell. Das habe ich ja oft schon gesagt, Torhüter. Ich sehe einige Torhüter, die oft schon eher reagieren, als der Stürmer beim 1 gegen 1 schießt. Und dann ist es halt Zufall, ob er mich anschießt oder eben auch nicht. Wenn ich so nah drauf bin, dass ich den Schuss blocken kann, dann lasse ich mir das gefallen. Aber der Malen hat auch die Nerven verloren. Das hat mich an mich erinnert, so ein bisschen früher. Er schießt. Ich habe einmal ein Tor gegen Stuttgart geschossen, allein vom Torwart. Da haben alle gedacht, boah, super Tor, drüber über den Torwart gelupft. Ja, scheiße, der Torwart hat zu früh reagiert und ich habe mir gegen mein Standbein geschossen. Ich bin weggerutscht und schieße mir gegen das Standbein und der Ball läuft
also über den Torwart. Also wie der Elfmeter letztens, der da nicht gegeben wurde.
Ja.
Wo war das denn noch?
Ja, das war...
naja, egal, was soll's.
War das nicht auch Hertha? Oder wer...
das war irgendwo ein Pokal.
Das war ein Pokal. Das war ein Pokal. Genau. Jemand schießt sich gegen und scheidet dadurch. Das war der letzte Elfmeter. Die scheiden aus.
Ja.
Wer ist denn ausgeschieden? Bayern, Dortmund, Dortmund nicht?
Eine
große Mannschaft ist ausgeschieden dadurch.
Was, Dortmund? Na,
ist egal. Nee, Dortmund ist ja bei uns, bei St. Pauli ausgeschieden. Egal. Also was will ich sagen? Dass der Malen hat so schlecht geschossen, alleine vor ihm, dass der den Ball, wenn er stehen bleibt.
Ach, Köln war das übrigens. Klar.
Genau.
Köln gegen HSV.
Genau. Köln scheidet aus. So, dass er den Ball mit dem Fuß klären kann. Aber weil er sich vorher entscheidet, sich hinzuschmeißen, geht der Ball einen halben Meter an ihm vorbei, unter seinem Körper durch. So, das meine ich damit. Solche Geschichten oder beim Elfmeter, da ist er auch dran, fehlen ihm vielleicht 5 Zentimeter. Also, was will ich damit sagen? Es gibt eine Reihe von Situationen bei Gladbach, die leider im Moment nicht funktionieren. Das vierte Tor, nachdem er die ganze Zeit mit Dreierkette spielt, nimmt der die Hütter dann den Friedrich raus und stellt dann auf 4-2-3-1, um den Thuram reinzubringen. Und danach geht's dahin. Plötzlich kriegen sie in der zweiten Halbzeit 4 Gegentore, während sie in der ersten Halbzeit zwar auch nicht überragend gespielt haben, aber immerhin auf Augenhöhe waren und auch 2-2 hätte.
Hältst du das für so bedrohlich, dass sie da noch richtig unten reinrutschen? Ich meine, sind dicht dran schon, ne? Mit 26.
Ja, das ist nicht so einfach, weil nehmen wir uns, St. Pauli, von den Charakteren her, wenn du mit einer technisch guten Fußballmannschaft in so eine Region rutscht, wo es um Kratzen, Beißen geht auch. Ne, nicht nur um gut Fußball, sondern da geht es ja wir spielen jetzt gegen die ganzen Mannschaften, die unten stehen. Ne? Sandhausen und Dresden, Ingolstadt, Rostock, alles auswärts. Da musst du gegenhalten und das muss Gladbach natürlich lernen. Also ich sag mal, um nochmal eine Szene zu schildern, das vierte Tor, welches Tor war das? Von Reus, da spielt ja Hummels dem Reus das fünfte Tor. Gut, ist ja egal, aber da kriegt ja Hummels den Ball und der Reus steht bei Ginter Elvedi. Auf einmal läuft der Reus vom Ginter weg, so eine leichte Kurve und läuft diagonal in die Tiefe zwischen den beiden Innenverteidiger. Und Ginter braucht ungefähr 1,5 Sekunden, um zu reagieren, gefühlt. Der spielt einfach den Ball zwischen die beiden Innenverteidiger auf Reus, der nimmt den im Fuß mit und ist weg. Das meine ich damit. Das kommt alles dazu. Ich habe keine Ahnung. Das ist zu einfach zu sagen, naja, warum sind die nicht konzentriert? Das ist ein Gesamtkunstwerk. Das ist alles, ne, solche Dinge, wenn es läuft, wenn du nicht in dieser Situation bist, dann machst du diese Fehler auch nicht. Aber das sind die Fehler, die du gerade bei Gladbach siehst. Also, wie auch immer. Also, Gladbach geht unter. So, und dann habe ich gedacht, das ist es jetzt. So, jetzt komme ich zu Hause an, gucke noch ein bisschen Hertha gegen Leipzig, höre deinen Kommentar und denke, okay, was soll's. Meine Frau sagt zu mir, hör mal, wie lange brauchst du denn eigentlich noch? Ich wollte den Tatort gucken. Ich sag, ich gucke gerade noch die Tore von Hertha, Michael kommentiert und dann gucken wir uns den Tatort an, in Gottes Namen. So, und jetzt muss ich eins sagen. Das hat für mich fast den Boden ausgeschlagen.
Okay.
Nach dem Tag, verstehst du? Ja. Mit St. Pauli, mit Gladbach, mit allem Scheiß. Ich würde als Überschrift erneute Hiobsbotschaft aus Dortmund. Möchte ich es überschreiben. Und also sag mal, ganz kurz auf den Punkt gebracht, nicht nur der BVB macht uns verrückt und stellt uns immer wieder auf die Probe, weil sie, naja, mal überragend spielen, mal beschissen spielen. Nein, jetzt kommt noch der Dortmunder Tatort dazu und setzt noch, tritt in die Fußstapfen vom BVB und setzt noch einen obendrauf. Also ich sag mal, dass man beim BVB nach einem guten Spiel mit scheinbar unerklärlichem Versagen beim nächsten Spiel rechnen muss, das kennen wir ja schon. Ne? Spielen mal gut, dann beim nächsten Mal sind sie wieder dran. Daran haben wir uns gewöhnt. Aber dass der Dortmunder Tatort noch einen oben drauf setzt, das war für mich der absolute Höhepunkt. Und damit musste ich gestern leben. Ein Tatort, wo, wie soll ich das sagen, nach einem guten Tatort, der überall gelobt wird, spannend, ist ja oft skurril, aber es ist immer unterhaltsam, es war ein richtig guter Tatort, muss ich am Ende des Films, der Mörder ist schon gefasst, ist erschossen, liegt auf der Erde, eine Kollegin wird noch gerettet. Also am Ende des Films, nach der Aufklärung, den Sieg vor Augen, ja bereits in der Tasche, musste ich mit ansehen, wie unsere geliebte Hauptkommissarin Böhnisch,
Ja.
Mit der am Boden liegenden Dienstwaffe von Kommissar Faber.
Ja, Hauptkommissar Faber.
Von Hauptkommissar Faber erschossen wird. Erschossen.
Nicht zu fassen.
Und zwar von der, wie soll ich das sagen, die Waffe von Faber lag am Boden, weil er eine Kollegin vom Erstickungstod in einem zugenagelten Sarg retten musste. Er hat die Waffe kurz weggelegt. In Anwesenheit einer Tatverdächtigen, das war die Komplizin des Mörders, das wussten die in dem Moment aber noch nicht, weil das Oberarschloch Haller aus der KTU, der stalkende und nervende Ex-Freund von Bönisch, der die ganze Sendung einem auf die Eier geht, diese Information zurückgehalten hat. Der hat eine DNA-Bestätigung, dass ihre DNA war mit auf den gefundenen Leichen. Und diese Information hat er zurückgehalten und hat sie da reingeschickt und deswegen, denn als sie die gesehen haben, hätten die ansonsten sofort, die stand da in der Ecke und die wussten nicht, weder, dass sie die Zwillingsschwester des Mörders ist, noch, dass sie die Komplizin ist.
Ewald,
hör auf.
Es tut mir leid, wirklich, dass deine Welt jetzt wirklich, deine Welt scheint wirklich ins Wanken geraten zu sein gestern Abend.
Ich möchte dir eins sagen, damit du das verstehst. Hauptkommissar Faber.
Ja, den ich auch sehr schätze, muss ich sagen.
Ja,
den habe ich gestern natürlich nicht gesehen.
Ja, der hat leicht ein neben sich laufen. Aber du musst eins wissen, der hat seine Frau auf tragische Weise verloren, arbeitet sich intensiv aus seinen Depressionen und Selbstmordgedanken heraus. Im gestrigen Film, das wussten wir natürlich vorher nicht, warum, ist er so locker wie noch nie, nähert sich trotz dieses stalkenden Vollidioten an Martina Bönisch, an.
Ja.
Und sie verbringen erstmals auch eine Nacht miteinander, so glücklich. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Anschließend verliert er wohl sein, oder wird sie mit seiner Waffe erschossen.
Ja, damit ist der Tatort Geschichte, ist doch klar.
Damit ist der Tatort vorbei. Also das ist so, weißt du, das ist ja nicht nur so, dass der bricht zusammen im Film, nicht nur das Team ist gesprengt, sondern er soll jetzt mit einem erneuten Trauma noch viel schlimmer und jetzt ist er auch noch mitschuld, weil er seine Waffe aus den Augen verloren hat, soll er weiter, das kannst du vergessen. Du kannst den Dortmunder Tatort, zumindest in der Besetzung, kannst du vergessen. Also besser wäre, diese Inszenierung ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die am Sonntagabend nach einem schweren Wochenende versuchen, sich zu entspannen. Der Böse wird gefasst und die beiden, die Vollidioten da, produzieren einen Tatort, wo ich anschließend da stehe und denke, das kann doch jetzt nicht ihr Ernst sein, uns auch noch so richtig in die falsche Fährte, auf die falsche Fährte zu locken. Jetzt nähern die beiden sich an, obwohl man, ist klar, don't fuck in the company, wie das so schön heißt. Aber wir haben uns alle gefreut, wunderbar, die beiden. So, und dann liegt die da. Da wussten wir noch nicht, dass sie stirbt. Da sagt die zu dem, versprich mir eins, du bleibst da. Hör mal, jetzt fangen die auch noch an, sendungsinterne Botschaften über den Tatort zu vermitteln. Das konntest du hinterher nachlesen. Das wusste auch keiner. Die Kommentare hinterher konntest du sehen im Internet. Die Rosa hat alles nachgeguckt. Das wusste keiner. Das haben die total geheim gehalten.
Wahnsinn. Alle waren acht perplex. Monate.
Das Ding ist explodiert und sie sagt dann noch zu dem, du bleibst aber da. Das heißt, mit anderen Worten, ich sterbe jetzt in der Sendung, aber du bleibst Kommissar. Das ist total lächerlich. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich war entsetzt und es wäre am Ende, sagen wir mal, wie soll ich es sagen, verständlicher gewesen, wenn sie das gesamte Dortmunder Team in einem Terroranschlag in die Luft gejagt hätten. Das wäre irgendwie lächerlich, muss ich dir ehrlich sagen. Ich bin entsetzt.
Was machen wir denn jetzt? Wenden wir uns an den WDR.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Wollen wir mit Konsequenzen drohen?
Naja, ich habe gedacht, Dortmund macht uns schon genug Probleme mit diesem Auf und Ab und hin und her. Aber die haben ja immer noch die Chance, das wieder gut zu machen.
Ja.
Der Tatort jetzt nicht mehr.
Nee.
Die haben noch einen draufgesetzt. Die schaffen Tatsachen und du kannst es nicht mehr gut machen. Also für mich ist das unerklärlich. Und nach so einem Tag, ich konnte auch nicht schlafen danach, da habe ich zur Rosa gesagt, so, jetzt müssen wir noch einen Film gucken, der gut ausgeht. Aber das weißt du ja gar nicht vorher. Dann haben wir ein Silver Skates, das musst du dir mal angucken. Das ist eine sensationelle Inszenierung, ein russischer Film, der im historischen St. Petersburg spielt, in der Aristokratie- und Bourgeoisie-Szene, wo die Tochter eines hochwohlgeborenen Polizeichefs studieren will. Und der sagt, die Frauen haben nichts zu studieren und du heiratest hier irgend so einen Vollidioten aus deiner so. Und dann lernt die einen kleinen Straßendieb kennen, der aber aus Not halt so. Und die kommen dann denkst du, die kommen zusammen und das ging auf und ab und hin und her. Und ganz am Ende, ich will es jetzt nicht erzählen, damit ich den Leuten und dir nicht die Chance gebe, das noch zu sehen. Aber das war quasi mitten in der Nacht, wo ich dachte, nee, bitte nicht. Also wenn das jetzt noch passiert.
Nicht noch ein Drama.
Nicht nochmal. Ne? Aber ja, gut, ich muss es ja erzählen, sonst macht es ja keinen Sinn.
Nein, sag nix.
Es ist auf jeden Fall, irgendwie gut ausgegangen. Und dann konnte ich beruhigt zumindest diesen Tag ausklingen lassen. Aber ich muss ehrlich sagen, das lasse ich nicht auf sich beruhen.
So, ich hab leider was versaut, sorry. Ich stehe halt auch ein bisschen neben mir. Wir verabschieden uns jetzt mit dem Hinweis, dass wir nicht darauf eingegangen sind, was für die Leute, die uns ja verfolgen, unter anderem auf Insta, so die Highlights und Flops des Wochenendes waren. Ich gelobe Besserung nächstes Mal. Hol mir das wieder nach. Ja?
Boah.
Jetzt hören wir mal auf. Es reicht.
Ja.
Das ist so ein Klimax. Da musst du auch erstmal dich von wieder erholen.
Ja.
Was macht Faber jetzt?
Ja,
macht er alleine weiter? Macht eigentlich keinen Sinn.
Naja, mir würde noch die andere.
Also ich gucke kurz, es geht eh in erster Linie um St. Pauli und Gladbach und Hertha, das haben wir eh besprochen. Ja. Adi Hütter. Tja, was sollen wir zu Adi Hütter sagen?
Ist eine, als was? Als
Das sind die Themen, die Leute bewegt haben, die uns hören.
Okay. Naja, also es läuft unglücklich bisher für Adi in Mönchengladbach. So sinnbildlich so ein bisschen diese eine Systemumstellung zur Halbzeit vorzunehmen, wo die Mannschaft zwar zurückliegt 2-0, aber eine Systemumstellung, die ich sowieso besser fände, grundsätzlich für Gladbach. Ne? Mit Viererkette, zwei Sechsern, Außenstürmer, meinetwegen, keine Ahnung, so gefühlt Thüram, Hofmann, Embolo, Player, auch wenn Embolo Probleme hat. So, dann stellt er um auf dieses System, was aber sie ewig lange nicht mehr gespielt haben, offensichtlich.
Und dann
geht es erst richtig nach hinten. Also das ist so sinnbildlich, wenn du dann irgendwas verändern willst, was halt Sinn macht. Er muss ja, wenn er Thüram reinbringen will, muss er irgendeinen.
Weißt du denn mehr? Weil von außen betrachtet hat man jetzt natürlich so ein bisschen das Gefühl nach dem Abgang von Max, dass das Ganze so ein bisschen vor sich hinschlingert irgendwie.
Ja,
führungslos.
Ja, das weiß ich nicht. Es ist ja nicht so gewesen, dass der Max den ganzen Tag unten in der Kabine sitzt.
Darum geht's ja nicht. Ja. Aber es ist natürlich schon jemand, der die Dinge führt oder geführt hat, sagen wir mal so. Ne? Und sportliche Führung ist ja jetzt gerade von jemandem übernommen worden, den jetzt nicht so viele kennen.
Ja gut, aber der, ich sag mal, er hat natürlich, der neue Sportdirektor hat natürlich, 15 Jahre mit Max zusammengearbeitet. Erst im Nachwuchsleistungszentrum und dann selbst als Nachwuchsleiter, von Borussia, eng im Team mit Max Eberl, mit Steffen Korrell. Die arbeiten ja ganz, ganz eng zusammen. Also das ist jetzt nicht so, dass sich da groß was an den Abläufen verändert. Die Frage ist, welchen Beitrag der Einzelne leistet. Aber es ist am Ende des Tages, ist es eine Sache.
Am Ende des Tages ist es doch wie immer, wenn sie jetzt das nächste Heimspiel verlieren gegen, ich glaube, Wolfsburg. Ja, gegen Wolfsburg am Samstag brennt's. So, ne? Ganz einfach.
Ja, sowohl als auch. Das ist ja Das ist schon klar. Also tabellarisch brennt es, aber eben auch, was die anderen Dinge angeht. Ne? Ja. Na ja, ich hoffe nicht, dass das,
Das Beste. Ja.
Ja.
Ja. Und ja, machen wir uns wieder auf die Reise. Was treibst du noch die Woche?
Ja, ich spreche erstmal im WDR über diese zukünftigen Tatortfolgen.
Mach mal einen Termin da beim Intendanten.
Ich denke, dass ich den Dietmar Bär mit ins Boot hole. Ja, der genau. Dietmar ist ja auch ein BVB-Fan. Ich glaube, dem reicht es auch. Wenn der BVB uns ab und zu vor Probleme stellt, das muss man der Dortmunder Tatort nicht auch noch machen. Vielleicht kann man die ganze Folge auch rückgängig machen. Weil mir fallen da.
Oder der Bär macht außer Köln auch noch Dortmund mit. Steigt da ein. Als zweiter Mann. Aber das geht, glaube ich, nicht. Naja, das passt nicht.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, wären mir noch ein paar Sachen eingefallen, wie man die Besetzung eines Kommissariats innerhalb eines Films verändern könnte. Ne? Durch Wegziehen, durch, keine Ahnung. Also ich fand es, also jetzt bei allem Sarkasmus oder bei allem Witzigen, was wir hier erzählen, muss ich das ja nicht auf so eine Art und Weise noch auf die Spitze treiben, verstehst du? Dass die beiden plötzlich eine Nacht miteinander verbringen, alles wunderbar und sie küssen sich und alle denken, boah, super. Und dann wird die am Ende erschossen, so damit wir so aus dem siebten Himmel.
Der Wahnsinn ist halt wirklich, dass das 8 Monate lang nicht rausgekommen ist, ne? Also, dass das komplett vom Team dicht gehalten wurde, das ist eine Meisterleistung.
Wieso, ist das vor 8 Monaten schon gedreht worden oder was?
Ja, also die Entscheidung soll 8 Monate, seit 8 Monaten gefallen sein. So, wann das jetzt gedreht worden ist, weiß ich nicht, aber seitdem ist es auf jeden Fall so, dass es Mitwissende gab, dass Feierabend ist für sie.
Was heißt Feierabend? Sie wollte weg, ja, denke ich.
Klar.
Ja, okay. Okay, lassen wir es jetzt mal so dahingestellt.
Wir machen auch Feierabend jetzt, ne?
Wir machen jetzt Feierabend.
Nächste Woche großes Derby, ne? Am Wochenende,
ja.
HSV Werder, darüber reden wir gleich ein bisschen ausführlicher am nächsten, ich denke mal Montag, ne?
So ungefähr.
Okay.
Leute, schöne Woche und bleibt sauber und gesund.
Bis dahin, ciao, ciao.
Bis dahin, tschüss.